Heute ist ein besonderer Gottesdienst. Es hat sich rumgesprochen. Hier sitzen drei Herrschaften ganz in weiß. Die Ingrid Bendel, Marco Oppermann und der Wolfgang Eller. Und ein paar andere, nicht in weiß, sitzen, werden hier heute ebenfalls aufgenommen als Mitglieder unserer Gemeinden. Und es ist ein feierlicher Akt. Ich habe mich sehr gefreut auf diesen Gottesdienst und ich glaube, wir werden mehr als eine gute Zeit haben. Wir werden uns heute Morgen auf die Suche nach dem Wesen der biblischen, neutestamentlichen Gemeinde machen. Wir werden zusammen herausfinden, was Gemeinde Jesu bedeutet, wer dazugehört und wie man hineinkommen kann. Der Titel dieser Botschaft ist Gemeinde, das Zentrum der Kraft. Wir werden uns hier heute die biblische Messlatte anschauen, wie die Gemeinde das Zentrum der Kraft Gottes werden kann, zu dem sie ja bestimmt ist. Ich möchte jetzt gerne, dass wir zusammen aufstehen, während ich die Bibelstelle vorlese, aus Respekt dem Wort Gottes gegenüber. Ich lese Apostelgeschichte 2, 37 bis 47. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viel der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen aber waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Setzt euch bitte. Diese Schriftstelle beschreibt ja nicht weniger als den Start des Christentums überhaupt. Alles, was wir heute sehen, egal welche Gemeinde, egal welche Kirche, welche Denomination, egal wie sie sich nennt, wie lange sie besteht, alles führt auf diesen Augenblick in der Menschheitsgeschichte zurück. Auf diesen Startschuss für die Gemeinde Christi. Eine Idee Gottes übrigens. Wir dürfen nicht vergessen, nur weil Menschen hier Dinge verkehrt gemacht haben, heißt es nicht, dass Gott einen Fehler gemacht hat, indem er Gemeinde geschaffen hat. Ganz im Gegenteil. Ich möchte das mal so zusammenfassen, diese 10, 11 Verse, die wir uns gerade durchgelesen haben, mit 4 Überschriften. Zu jeder Überschrift könnte man jetzt vieles sagen, aber ich denke, da kommt schon einiges rüber. Überschrift 1. Jesus ist der Herr, Messias und Chef von jeder Gemeinde, egal wie sie sich nennt. Wenn es christliche Gemeinden sind, die Christus zentriert arbeiten, sonst sind es keine Christen, dann ist diese Aussage zutreffend. Zweitens. Wir müssen umdenken, von unserem alten Leben weg zu Gott hin. Petrus beschreibt das mit einem kleinen Wort, was nicht mehr so modern ist und nicht mehr immer verstanden wird. Er sagt Buße. Tut Buße. Was ist denn bitteschön das? Buße heißt kehrt Marsch. Buße heißt, ich drehe mich um. Um von dem, was ich vorher sah, in die Richtung, in die ich vorher ging, und mache eine Kehrtwendung auf die Richtung, die mir nun klar geworden ist, die mir das Wort Gottes sagt und mitteilt. Ihr habt gemerkt, ich habe mich keinen Millimeter eigentlich vom Fleck weg bewegt. Ich bin immer noch auf demselben Platz, ich stehe nur in eine andere Richtung. Buße heißt also nicht, sei vollkommen. Sei schon genau in all den Dingen richtig super gut, super Christ und Perfektionist. Das heißt es überhaupt nicht. Gott sagt, ich nehme dich so, wie du bist. So, wie du bist. Aber eins ist wichtig. Der Schritt der Umkehr. Buße heißt Umkehr, nichts anderes. Kehr um von dem, was du vorher an Werten hattest, an Richtung hattest, an Glauben hattest. Kehr um und lass mein Wort deinen Glauben bestimmen. Lass das die Messlatte deines Lebens sein, das Handbuch deines Lebens. Lass diese zwei Testamente hier drin für dich sein, als Erbe. Wir müssen wieder lernen zu fragen, anstatt zu glauben, dass unsere Lebenserfahrung, unsere Intelligenz oder unsere Religiosität ausreichte, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Denn das ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Für einige ist es dran, ihre geistlichen Leiter weitaus mehr zu achten. Wir hatten ja neulich darüber gesprochen, um Gottes Ratschlag und Autorität überhaupt durch solche Menschen empfangen zu können. Für andere sind es ganz andere Punkte. Ausrichtung ist eigentlich der Grundsatz für Buße. Ich richte mich neu aus nach etwas, was mir als Wahrheit offensichtlich begegnet ist. Der dritte Punkt aus dieser Schriftstelle. Die Taufe war Inhalt der Predigt. Die Taufe bedeutet Untertauchen. Und sie war der Einstieg in jede verbindliche Mitgliedschaft zur christlichen Gemeinde. Wissen Sie, die Tatsache, das ist in Deutschland zumindest eher so, dass diese Praxis kaum noch gelebt wird. Vielleicht mal, wenn Aussiedler nach Deutschland kommt und der wird dann mal katholisch oder evangelisch getauft, da hat man noch mal zumindest eine Besprengung. Aber das Untertauchen finden wir fast nur noch in Freikirchen und wenig evangelischen Gemeinden, wo das hier und da praktiziert wird. Das heißt aber nicht, dass Gott dieses Wort zurückgenommen hätte und würde heute sagen, ja, macht's halt, wie ihr wollt. Entweder das Wort Gottes hat Autorität über mein Leben und es ist für mich Messlatte für richtig und falsch. Oder es ist ein interessantes Geschichtsbuch, historisch ganz interessant, umstritten vielleicht hier und da. Und dann ist es kraftlos für mein Leben. Hier sitzen einige, die mir hier wahrscheinlich widersprechen würden, wenn ich sagen würde, das wäre die Bibel. Warum? Weil ihr anderes erlebt habt. Weil ihr euch auf dieses Fundament gestellt habt und es teils schon Jahrzehnte erlebt, dass tatsächlich die Dinge, die hier geschrieben sind, Wahrheit sind. Wir machen manchmal den Fehler, Tatsachen über Wahrheit zu stellen. Ich bin nicht müde, das zu betonen. Wenn ich krank bin, dann bin ich krank. Dann ist das eine Tatsache. Richtig? Wenn ich ein Bein gebrochen habe, ist das Bein gebrochen. Dann ist es eine Tatsache. Davor kann ich reden, da brauche ich mich nicht hinter verstecken, muss ich mich nicht schämen, auch nicht als Christ. Das ist erstmal eine Tatsache. Wenn aber das Wort Gottes mir klar und bewusst geworden ist als Wahrheit, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin Wahrheit. Versuchen Sie bitte, die Wahrheit anders zu definieren als in der Person Jesu Christi. Und Sie werden immer an Grenzen stoßen, weil es definitiv nicht möglich ist. Christus selbst, die Person Jesu Christi, ist die Wahrheit. Und die ist niedergeschrieben in diesem Buch. Johannes sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und er legt es nachher aus. Er sagt, das Wort ist Christus. Er ist das geschriebene Wort Gottes. Wir haben sozusagen seinen komprimierten Willen hier für uns enthalten. Das ist fantastisch. Und die Wahrheit sticht die Tatsache. Wenn die Wahrheit sein darf, wird sie die Tatsachen verändern. Nämlich aufgrund der Wahrheitstatsachen. Ja? Meine Bibel und jede Übersetzung, die Sie haben, wie auch immer die heißt, wird Ihnen klar und deutlich im Neuen Testament rüberbringen, dass der Herr unser Arzt sein will. Dass er Menschen geheilt hat, wo immer er hinkam. Sie werden auch erstaunlicherweise feststellen, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist und dort die Geschichte beendet hat, sondern er ist auch verstanden. Er ist mindestens 10-mal gesehen worden nach seiner Auferstehung. In einem Fall sogar von über 500 Personen auf einmal. Also das, die Theorie der Massensuggestion oder das ist nicht ganz nachvollziehbar. Ja, sondern wir gehen davon aus, Christus ist auferstanden. Er ist sichtbar, er ist zum Himmel aufgefahren. Er hat alles, was er geschrieben hat oder hat schreiben lassen, auch was sein Vater im Alten Testament schon niedergeschrieben hat, er hat das alles unterschrieben mit seinem eigenen Blut und hat deutlich gemacht, Wahrheit ist und bleibt Wahrheit, ob wir dran glauben oder nicht. Wenn wir aber dran glauben, dann übersetzen wir die Wahrheit in für unser Leben relevante Tatsache, die nämlich andere Tatsachen sticht. Okay, mein Körper ist krank und ich fühle mich elend, aber mein Gott sagt, er ist der Hammerarzt und dem glaube und vertraue ich mehr, als was mein Körper mir gerade rückmeldet. Deswegen sind wir nicht unvernünftig und verzichten auf Ärzte oder Medikamente, im Gegenteil. Wir wissen das zu schätzen. Aber wir wissen auch, es gibt eine Wahrheit weit über der ärztlichen Wahrheit. Und die sticht die Tatsachen. Und ich möchte mein Leben von Wahrheit bestimmen lassen und nicht von Tatsachen. Umstände verändern sich. Die sind heute so aus und morgen so. Heute ist vielleicht Ihr Chef lieb zu Ihnen und morgen tritt er Ihnen in den Hintern, weil Sie einen Fehler gemacht haben. Das sind Tatsachen, okay? Gott ist nicht so. Gott ist nicht heute so und morgen so. Gott ist immer derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und deswegen macht Christsein nicht nur Spaß, sondern es macht hochgradig Sinn. Weil Christsein mehr ist als Religion. Ich war auch 20 Jahre ein bisschen religiös. Aber es hat mein Leben nicht verändert. Es hat nichts gemacht mit mir. Außer mich hier und da mal sonntags aus dem Bett geschmissen. Aber es war es nicht wert. Religion ist es nicht wert. Deswegen tun es kaum noch Leute. In Deutschland gehen 8% der Menschen noch zur Kirche sonntagmorgens. 8%. Ja, wo sind die anderen 92? Ja, die schlafen aus oder holen sich Brötchen um die Uhrzeit. Ich fahre ja die Strecke so um 9 rum hierher und dann sehe ich ganz viele, die an den Bäckereien aufhalten, die ja jetzt auch sonntags feiern oder aufmachen und Brötchen verkaufen. Und da stehen sie dann an. Und ich denke mir immer, das sind Leute, die irgendwann in Gottesdiensten anstehen und sagen, Mensch, Brötchen ist gut, Gottesdienst ist besser. Halleluja. 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 Die Taufe war Inhalt der Predigt. Und sie bedeutet Untertauchen. Deswegen haben wir eine Wanne hier und nicht eine Schüssel. Ist es so wichtig, dass jemand untergetaucht wird oder ob er besprengt wird? Weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass das Wort sagt, die Leute wurden untergetaucht. Und ich habe keinen Grund gefunden, warum ich das anders machen sollte, als das in der Bibel, als Jesus das selbst hat machen lassen, der Johannes der Täufer das gemacht hat. Weil es eine Symbolik ist. Mein altes Leben verschwindet sozusagen im Taufwasser. Und der dann rauskommt, ist symbolisch eine neue Kreatur in Christus. Ein Christ. Ja, aber er war doch vorher auch schon evangelisch, katholisch oder in deiner Kirche. Na, das ist egal. Christsein heißt nicht, Mitglied einer Kirche zu sein. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Ich bin tief überzeugt, wenn wir irgendwann mal anklopfen, an der Himmelstür, Petrus macht auf, vielleicht auch jemand anderes. Und er fragt dann, katholisch? Evangelisch? Freikirchlich? Dann kommst du nicht rein. Er wird nur eins fragen. War Christus dein Herr? Hast du gelebt nach seinem Werten, nach seinem Gebot? Das ist alles, was ihn interessiert. Weil wenn du das getan hast, dann wirst du ohnehin in einer Gemeinde sein. Das werden wir uns gleich noch anschauen. Weil das normal ist. Es ist pervers, es nicht zu sein als Christ. Es ist pervers. Pervers heißt abartig. Es ist völlig abartig, als Christ nicht die Nähe von anderen Christen zu suchen, Gemeinschaft zu suchen, wo ich korrigiert werde, wo ich mich einbringen kann, wo ich Segen sein kann. Was soll ich als Christ ohne Gemeinde? Um Himmels Willen. Das sage ich nicht in meiner pastoralen Funktion. Ich denke jetzt wirklich einfach als Christ. Wenn wir irgendwo in Urlaub fahren, ganz egal wo das ist, dann gucken wir vorher, ist da auch irgendwo eine lebendige Gemeinde in der Nähe, wo wir sonntags zum Gottesdienst können, wo wir Gemeinschaft haben, wo wir Leute kennenlernen, die auch Christus als ihren Herrn bekennen. Das ist schön. Es ist nicht wichtig, wie die Gemeinde heißt. Es ist wichtig, dass Christus Herr ist. Und viertens in dieser Apostelgeschichte 2, viertens kommt eins klar rüber. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und das Reden in neuen Sprachen will Gott jedem schenken. Aber noch vieles mehr. Es ist nicht, da bleibt es nicht stehen. hat mal jemand gefragt, bist du ein besserer Christ, weil du in Zungen sprichst, dieses Pfingsterlebnis hast, deswegen nennt man uns ja auch Pfingstler. Dann sage ich, nee, überhaupt nicht. Ich bin genauso ein guter Christ wie du, wenn du es nicht hast. Aber ich habe ein bisschen mehr Ausrüstung. Ich kann dann auch beten, wenn dir die Worte fehlen. Dann kann ich immer noch weiter beten. Weil ich keine Worte mehr habe, dann weiß ich, ich spreche und 1. Korinther 14 sagt, was dann passiert. Nämlich, dass Gottes Geist dann aus meinem Geist heraus formuliert, was ich gar nicht mehr weiß. Vielleicht warst du mal in so einer Situation, gerade in so traurigen Situationen, wo du nicht mehr weißt, was soll ich jetzt dem Mensch sagen, wo gerade vielleicht jemand gestorben ist, der mir am Herzen lag. Und dann weiß ich manchmal auch nicht mehr, was für Worte kann ich jetzt noch zum Trost geben. Und dann bete ich im Geist. Und dann hilft Gott mir. Und hilft Gott meinem Geist auf und gibt mir auch Inspiration und Klarheit, wie es weitergeht. In eigenen Krisen bete ich in dieser Gebetssprache, mehr ist es ja nicht. Aber weniger auch nicht. Wisst ihr, nur wer diese vier Dinge tat, konnte Mitglied der Gemeinde Christi werden. Achtung, es ging hier nicht um eine juristische Mitgliedschaft, sondern um eine geistliche Inkorporation in den Leib Christi hinein. Als Glied des Leibes Christi. Ich wurde hinein in den Korpus, in den Körper hinein eingepflanzt. Als Gliedmaß, als Körperteil sozusagen. Wurde eingefügt. Das war, was hier geschehen ist. Keine juristische Mitgliedschaft. Es ist nicht wichtig, diese Dinge. Manchmal wird das zu stark betont. Eine Voraussetzung war, dass diese Botschaft, die in Apostelgeschichte 2 niedergeschrieben ist, willkommen war. Wo das abgelehnt wurde, war natürlich auch eine Mitgliedschaft nicht denkbar. Niemand wurde Mitglied in dieser ersten christlichen Gemeinde, ohne aufgrund seines Glaubens hineingetauft zu werden in den Leib Jesu Christi. Was wir ja auch heute hier wundervollerweise tun können. Ich möchte mir jetzt mal vier beständige Gewohnheiten anschauen, die wir ebenfalls eben gelesen haben. Ich lese dazu nochmal den Vers 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Die vier beständigen Gewohnheiten der Gemeinde Christi sind unser Maßstab auch hier in der Freien Christengemeinde Hadamar, in der Jesus Christus Oase Biedenkopf und in der künftigen Christusgemeinde Limburg. Das ist Maßstab, daran müssen wir uns messen lassen. Wir können nicht unsere eigenen Maßstäbe aufstellen und dann sagen, wir sind gut oder schlecht. Wir müssen das Wort nehmen, was hier Wahrheit ist, auch hierfür. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Das griechische Wort für beharren bedeutet ein beständiges Dranbleiben. Neudeutsch könnten wir sagen, am Ball bleiben. Das würde etwa dasselbe ausdrücken. Sie blieben am Ball, wenn es um die Lehre der Apostel ging. Sie achteten ihre Leiter und hörten sehr wohl hin, wenn sie Lehre brachten. Es waren nicht die Leute, die im Gottesdienst dann vielleicht die Augen ein bisschen zumachten und den letzten Abend noch nachholten in ihrem Schlaf. Oder die dann Gespräche führten über andere Dinge, so in den hintersten Reihen vielleicht saßen und dachten, naja, hinten hört man mich nicht so. Das waren Leute, die dranblieben. Überhaupt war in dieser Apostelgeschichte 2, da ist dreimal das Wort Beständigkeit drin. Dreimal. Finde ich ganz begeisternd. Es ist ein Bombardement durch die Apostellehre mit biblischer Wahrheit geschehen. Das war wichtig in dieser Zeit. Und bedenken wir, es gab einen großen Nachteil. Die Leute damals hatten das Neue Testament in dieser Form noch nicht vorliegen. Ein paar einzelne Briefe, die sich mühsam kopiert wurden, ja, durch Abschreiben. Auch das Alte Testament war nicht überall greifbar. Es war sehr viel Abhängigkeit auch davon, dass man in Gottesdienst ging und dass man das wirklich auch alles hören konnte. Wenn ihr den Film Luther gesehen habt und die große Frage Luthers an seinen Oberen im Orden, der Luther fragte, hast du das Neue Testament schon mal gelesen? Das sagte der, nee, das war der Oberste in seinem Orden, ja, das war der Vorsitzende des Klosters. Er sagte, nee, aber du wirst es bald lesen, weil ich schicke dich zum Studium da und dahin. Da dachte ich, mei, das ist noch nicht so lange her. 15. 16. Jahrhundert. Und wir heute haben alle dieses wunderbare Buch. Und dann verstaubt es in ein Regal, weil wir gar nicht sicher sind, ist es jetzt wirklich Wahrheit oder was ist es? Die einen sagen das, die anderen sagen jenes. Weißt du, mir ist es so egal geworden, was irgendwelche Kirchenfürsten über die Bibel sagen oder über sonst was sagen. Weil die Bibel sagt doch über sich selbst alles, was ich wissen muss. Warum brauche ich Menschenmeinung über ein geschriebenes, lebendiges Wort Gottes, was über sich selbst eine klare Aussage hat. Ehre sei Gott. Sie verharrten also in der Lehre der Apostel und zum Zweiten in der Gemeinschaft. Das Wort Koinonia bedeutet, sich permanent der Lehre Gottes hier in Gemeinschaft auszusetzen. Die Alternative ist ein dünnes Fadensüppchen. Koinonia bedeutet ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Das ist Gemeinschaft. Gemeinschaft ist nicht der Guru, der alles weiß. Gemeinschaft ist, jeder bringe etwas. Wir teilnehmen. Das ist nicht im großen Gottesdienst möglich, das werden wir gleich noch sehen, sondern in kleineren Gruppen, in kleineren Kreisen. Es war da nicht die Nehmerqualität da. Das soll es sogar in den Hauskreisen schon gegeben haben. Dass Leute in den Hauskreis gingen, nur um zu empfangen. Ja, es wird es hier nicht geben, aber wisst ihr, wir gehen in den Hauskreis, um was mitzubringen. Die einen bringen eine Tüte Chips mit, die andere Flasche Cola, die anderen Gebetsanliegen und die anderen bringen ein Wort der Weissagung mit und wieder andere bringen einfach ein Lob für den Referenten des Abends mit und ermutigen ihn. Und jeder hat was, oder? Ist doch so in den Hauskreisen, ne? Oh, Amen. Leben teilen, ihr Lieben, ist uns Deutschen manchmal so schwer. Warum? Weil Angst da ist vor Kritik. Kritik zerfetzt und tötet. Lob baut auf. Ermutigung baut auf. Es gibt mir meinen Wert. Es lässt mich erkennen, dass andere auch erkennen, dass ich wertvoll bin. Selbst wenn ich es manchmal selbst nicht glaube. Geht mir heute noch so. Wenn mich Leute loben für irgendwas und dann, ich mache es nicht des Lobes willen, aber es tut gut. Ich merke einfach, oh, danke Herr, da ist, muss doch was Gutes gewesen sein in dem Dienst vielleicht oder so. Ja, weil nicht immer sind wir so selbstbewusst und wissen, ah ja, alles war wunderbar und ist gut. Ja, lobt eure Hauskreisleiter mal. Das sind Männer und Frauen, die sich abmühen im Wort, die sich da viele Stunden vertiefen, um euch etwas Kostbares austeilen zu können. Permanentes Geben und Nehmen in dem Geist der Gemeinschaft in den Häusern. Das ist gemeint mit Koinonia, mit dieser Gemeinschaft. Dann geht es um das Brechen der Brote. Der dritte Punkt hier. Das Brechen der Brote. Das ist gemeint die permanente Gegenwart des Kreuzes im Haus. Das Kreuz von Golgatha zieht ein in unsere Hauskreise. Wenn wir das Brot zusammenbrechen, das Abendmahl zusammen feiern. Das Abendmahl war keine sakrale Handlung in einem Kirchengebäude, wie wir es vielleicht hier sonntags manchmal machen. Das ist dann schon so ein bisschen sakraler Anstrich. Aber es ist gut und es ist besser, als wenn wir es nicht machen würden. Weil in so einem Kreis kannst du nicht so in einem Kreis dich stellen und man nimmt zusammen das Brot. Das wird zu, ja, braucht man ein paar hundert Quadratmeter mehr. Aber irgendwann 1100 noch was gab es die Lehre der Transsubstantiation. Vielleicht habt ihr davon gehört. Die Lehre davon, dass das Brot, die Hostie eben der Leib wird, wenn ich drüber bete und dieses Zeug und der Kelch tatsächlich dann das Blut ist. Nicht nur so symbolisch, sondern tatsächlich das Blut. Das ist also auch noch nicht so alt. Das ist nicht mal die Hälfte der Zeit des Christentums, wo das diese Lehre überhaupt gibt. Aber es ist tatsächlich nur eine Symbolik, dieses Brotbrechen. Es ist eine symbolische Handlung. Auch das Taufwasser ist nur Symbolik. Da ist kein Weihwasser drin oder so. Und es wird auch keiner, wer jetzt hier reinsteigt, automatisch ein besserer Mensch, wenn er da rauskommt. Klaus sagte vorhin, dass es Leute, die ihr Leben geben und dann neues Leben empfangen. Das ist nicht ganz richtig, weil sie haben ihr Leben längst dem Herrn gegeben. Weil wir würden niemanden taufen, der jetzt sagt, naja, ich gebe mal mein Leben Gott, mal gucken, was passiert. Sondern in unserer Zeit gucken wir ein bisschen länger drauf, bevor wir jemanden ins Taufwasser lassen. Was zu Christi Zeiten noch normal war, eine grundsätzliche Einstellung zur Verbindlichkeit, das erleben wir in Deutschland heute als absolute Ausnahme. Wenn ich heute irgendwo mit drin bin, dann bin ich so lange drin, wie es mir Spaß macht. Und dann gehe ich wieder raus. Oder so lange, wie die machen, was mir gefällt. Aber weh, die sagen was anderes oder gar was mich sogar kritisiert oder korrigieren will, dann bin ich wieder draußen. Das ist eine Einstellung, die wir auch in Gemeinde Christi beobachten. Das ist einfach so. Ist egal, ob du in der Badewanne getauft wirst oder im Jordan oder im Schwimmbad. Naja, Schwimmbad für Babys. Die Leute holten Golgatha, den Sieg des Kreuzes, in ihre Häuser. Die okkulten Kräfte mussten weichen, wenn das Kreuz geistlich aufgerichtet worden ist. Ich glaube, die haben nicht so viel Zeit mit geistiger Kampfführung verbracht, sondern die haben Zeit verbracht, das Wort hochzuhalten, gute Lehre zu haben und damit klar dem Teufel die Grenzen zu zeigen. Und er konnte es gar nicht aushalten. Wissen Sie, der Teufel ist tatsächlich real. Wenige glauben es nicht oder nennen es vielleicht nicht so. Aber der Teufel ist tatsächlich der Teufel. Die Bibel spricht über ihn. Jesus spricht sehr oft über ihn, hat sogar mit ihm gesprochen. Stell dir vor, in der Wüste haben sie ein Gespräch geführt über ein paar Tage wahrscheinlich. Der Teufel ist immer noch derselbe, mit einem Unterschied. Er hat verloren. Jesus hat am Kreuz auf Golgatha diesen Teufel besiegt, weil er ist hineingegangen in den Tod. Er war 3 Tage tot. Er ist ins Totenreich rein, sagt die Bibel, und hat die Schlüssel der Hölle und des Todes geholt. Der scheinbare Niederschlag, der scheinbare Verlust war eigentlich ein unvergleichbarer Sieg. Ihr Lieben, in unserem Universum hat es nie einen größeren gegeben. Christus hat den Schlüssel. Das ist der Grund, warum wir sagen können, in Christus sind wir absolut sicher. Ohne Christus sind wir genauso verwundbar und genauso erschlagbar wie jeder andere Mensch dieser Erde. Aber Ehre sei Gott. Christus hat uns das Angebot gemacht und hat gesagt, jeder, der zu mir kommt, jeder, der bei mir anklopft, der mich sucht, der zu mir betet, der wird mich finden. Und das ist der Grund, warum hier so viele Menschen sitzen heute. Ihr habt alle irgendwann angeklopft. Vielleicht sind sie auch noch kurz davor. Vielleicht überlegen sie gerade jetzt, Mensch, wenn der recht hat da vorne, dann habe ich vielleicht was falsch gemacht. Vor 16 Jahren ging es mir genau so. Ich habe diese Botschaft gehört und ich wollte es weit weg tun, weil das war mir zu persönlich. Es ging mir zu sehr an. Ich spürte, das sprach mich schon an, aber ich sagte, Moment mal, Religion und Jesus und das ganze Zeug, lass uns mir vom Leib. Aber ich wusste immer mehr, je mehr ich davon hörte, wenn die recht haben, dann habe ich ein Problem. Weil wenn die recht haben, gibt es einen Himmel und dann gibt es auch den anderen Ort. Diese Dinge wurden mir bewusst. Und die Bibel redet davon, das ist kein Geheimnis. Jeder kann es nachlesen an vielen, vielen Stellen. Jesus spricht 3-mal so oft über die Hölle wie über den Himmel. Gibt zu denken. Ne? Er ist ja nur aus einem Grund hierher gekommen. Nicht damit wir ein Osterfest haben oder Weihnachten uns Geschenke geben können. Der Grund, warum Christus geboren wurde und ans Kreuz gegangen ist, ist der, dass er weiß, jeder Mensch auf dieser Erde ist hochgradig erlösungsbedürftig. Er ist als Erlöser gekommen. Wenn wir das nicht akzeptieren, dass Christus die einzige Rettung ist, die es gibt, ja, was heißt von was? Denn mir geht es doch gut. Vielleicht geht es Ihnen heute gut. Vielleicht ging es Ihnen gestern schlecht. Und vielleicht wird es Ihnen morgen schlecht gehen. Ich weiß es nicht. Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen immer gut geht. Aber ich lebe zu lange auf dieser Welt, um das noch zu glauben, dass jemand ohne Christus dauerhaft glücklich sein kann. Ich habe zu viel gesehen. Und ich habe zu viele Transformationen gesehen, wenn Menschen diesen Christus in ihr Leben aufnahmen. Und das Wunder dieser Transformation geschehen ist, ohne menschliches Zutun, ihr Lieben. Da ist keine Manipulation, da ist keine Gehirnwäsche drin. Da passiert was auf einer Ebene, die wir nicht mal verstehen können. Wenn wir Christus die Erlaubnis geben, unser Leben zu führen, dann nimmt er diese Erlaubnis an und er steuert unser Lebensschiff von diesem Moment an. Nina Ruge sagte in ihrer Sendung Menschen heute oder so ähnlich, immer diesen einen Satz zum Schluss. Alles wird gut. Ich weiß nicht, ob sie Christus kennt, aber in diesem Zusammenhang ist er 100% zutreffend. Egal, wie es jetzt aussieht, wenn ich Christus in meinem Leben habe, wird alles gut. Wenn ich ihn nicht habe, dann laufe ich den üblichen Weg dieser Welt. Es geht mal gut und mal schlecht und mal gut und mal schlecht und ich komme in eine Katastrophe und muss da irgendwie wieder raus. Vielleicht sterbe ich dann, vielleicht komme ich raus. Gut und schlecht, wie so eine Aktienkurve im neuen Markt. Immer rauf und runter und ich weiß nie, wann ich abspringen kann, wohin auch. Springe ab auf Christus. Und in den Gebeten, das ist die vierte beständige Gewohnheit. Beständige Gewohnheit. Das waren nicht so Gebetshelden, die mal 2-3 Wochen mal richtig eifrig im Gebet waren, weil sie irgendeine gute Predigt gehört haben, sondern das waren Leute, die beständig Jahre, Jahrzehnte, ihr ganzes Leben von da an im Gebet verbrachten. Warum? Warum diese Betschwestern? So ein langweiliges, ja, was soll ich dazu sagen? Hast du das Bild von diesen Betschwestern, die den ganzen Tag nichts anderes tun als beten und die sind so langweilig, diese Persönlichkeit, die reden immer nur über Gebet und da passiert auch nie was. Die waren immer komischer und selbst seltsamer und ich weiß nicht, ob du so ein Bild hast von Gebet. Ich kenne das Bild, ich hatte es jahrelang. Aber ich sag dir was, ich bin eine Betschwester. Und ich bin kein Langweiler. Wer mich kennt, weiß das. Ich bin ein sehr lebendiger und dynamischer Mensch. Und seit ich bete, noch viel mehr als vorher. Oh, ich sag dir, wenn Gebet Gebet ist und nicht Formel aufsagen und irgendwas nachmachen und Tradition, dann ist Gebet kraftvoll. Weil Gebet holt den Himmel auf die Erde. Gebet holt die Dinge, die wir hier benötigen, zu uns herab. Und Wunder werden möglich. Es gibt so viele Arten von Gebet, die hier alle gepflegt wurden. Ich kann die gar nicht alle aufzählen, werde das demnächst mal auf einer Gebetsnacht nachholen. Sie blieben in der ganzen Palette der Möglichkeiten des Kontakts mit Gott. Sie blieben im Gebet. Das waren die vier großen, beständigen Gewohnheiten der Gemeinde. Ich wiederhole sie nochmal. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Sie verharrten in der Gemeinschaft. Sie verharrten im Brechen des Brotes. Und sie verharrten in den Gebeten. Wenn wir diese vier beständigen Gewohnheiten in einer Gemeinde sehen, und du wirst sie nie bei allen sehen, aber wenn du sie bei vielen sehen kannst, dann spürst du eine geistliche Atmosphäre. Es kann sein, ich habe so ein paar Leute, die das erste Mal hier sind, vielleicht auch das zweite oder das dritte Mal, es kann sein, dass sie heute etwas empfinden, was ihr Ratio nicht begreifen kann. Vielleicht mussten sie weinen, vielleicht sind sie so glücklich wie lange nicht mehr. Vielleicht spüren sie, dass ihre Schuld, die sie auf ihrem Leben wissen, dass sie buchstäblich am Erdrücken ist. Ich möchte sagen, dass das völlig normal ist in einer Gemeinde, wo diese beständigen Dinge normal sind. Weil Gott konfrontiert hier Menschen mit sich selbst. Zwei Beschreibungen der geistlichen Atmosphäre möchte ich hier kurz vorlesen, die in dieser ersten christlichen Gemeinde vorherrschte. Vers 43. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Es kam über jede Seele Furcht. Furcht heißt nicht Angst. Das ist ein großer Unterschied, auch im Griechischen. Das heißt nicht Angst. Ich habe nicht Angst, da nochmal hinzugehen. Im Gegenteil. Furcht heißt Gottesfurcht. Das heißt Ehrfurcht. Das heißt, ich spüre, es ist gefährlich, so zu bleiben, wie ich bin, wenn ich Gott in der Nähe habe. Weil ich kann nicht bestehen vor ihm. Und wenn ich vor Gott nicht bestehen kann, dann spüre ich, dass mein Leben verloren ist. Jesus kam, um zu retten, was verloren ist. Und verloren ist jeder Mensch auf diesem Planeten, der Christus nicht kennt. Es gibt keine andere Religion. Es gibt auch keine christliche Religion, die imstande wäre, auch nur einen Menschen zu retten. Was ich hier rede, hat nichts mit Religion zu tun. Ich fasse es als persönliche Beleidigung auf, wenn jemand sagt, du bist ein religiöser Mensch. Ich genieße es und benieße es, danke. Im Gegenteil. Ich rede von Glauben. Von biblischem Glauben, von nichts anderem. Und wir lesen, dass viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Hände der Apostel. Ich möchte jetzt was wagen, das ist nicht abgesprochen. Aber hier sitzen viele Menschen, die Christus auch schon länger kennen. Und ich möchte jetzt mal nur fragen, wer von euch hat in einer unserer Gemeinden, die jetzt hier vertreten sind, Limburg, Biedenkopf, Hadamar, wer hat in einer dieser Gemeinden körperlich Heilung erlebt? Darf ich das mit einem Handzeichen kurz sehen? Okay. Danke. Jede dieser Heilungen ist in aller Regel ein Wunder. Weil es medizinisch nicht möglich ist. Wir haben hier Heilungen sitzen von tödlichen Krankheiten. Ich will schon wieder niesen. Wir haben Heilungen von großen und kleinen Gebrechen da. Knochen, Gebärmutter, ach, das ist so viel. Auge, Wirbelsäule, Bandscheibenvorfälle, Krebsgeschwüre. Alles Mögliche. Wir könnten jetzt hier den ganzen Gottesdienst damit verbringen, jeden kurz erzählen zu lassen, was war. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Ich will damit nur eins sagen. Zeichen und Wunder geschehen an Orten, wo christliche Gemeinde gebaut wird. Es ist normal, dass das passiert und ich ärgere mich, wenn es einmal nicht passiert. Weil ich halte es nicht für normal, dass wenn ich mit jemandem bete, Hände auflege und das dann nicht passiert, wenn jemand krank ist. Oder jemand irgendwo anders eine Hilfe braucht und wir ein Gebetsanliegen zum Herrn schicken. Es ist normal, dass Gott antwortet. Und das fordert jetzt bestimmt einige heraus. Vielleicht haben sie Gebet bisher ganz anders empfunden. Mehr so als, naja, ich drücke halt mal meine Not aus, dann geht es mir besser. Das ist nicht der Auftrag von Gebet. Gebet ist ein Herbeirufen von Hilfe. Praktisch und erlebbar.
Wir machen den Weg frei.
Ist kein Schnupfen. Das ist
irgendwas hier umgeschwirrt, was mich ein bisschen in Niesen bringt.
Okay. Der zweite Aspekt oder die zweite Beschreibung der geistlichen Atmosphäre in dieser Urgemeinde lesen wir gerade in den nächsten zwei Versen, 44 und 45. Wir sind immer noch im Apostelgeschichte 2. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Vielleicht warst du bis jetzt begeistert und sagtest, also ich bin in der nächsten Taufe dabei. Also das ist ja so ein toller Verein, hier geht's rund. Hier kann man richtig gute Dinge erleben und wird man geheilt und Gott ist echt da. Und jetzt denkst du also, okay, war ein netter Gedanke, aber mit dieser Information stelle ich das nochmal zurück. Hatten alles beieinander, ich bin ja nicht arm und überhaupt. Und nein, das geht nicht. Der reiche Jüngling hat denselben Fehler gemacht, seien Sie vorsichtig. Auch der hatte das Angebot hier von Jesus. Es waren 100% aller verbindlichen Gemeindemitglieder, die durch die Taufe Mitglieder geworden sind. Ich möchte das ganz bewusst betonen, weil ich immer wieder darüber auch Diskussionen geführt habe. Es waren 100%. Es gab keine geistlichen Einsiedler. Es gab keine unabhängigen Christen. Das waren keine Christen damals. Die Einzelkämpfer, die irgendwo in der Fußgängerzone stehen und Leute anschreien. Das waren keine Christen. Entweder sie gehörten verbindlich, mitgliedsmäßig zur Gemeinde oder sie waren draußen. Die Bibel kennt einen Unterschied zwischen drinnen und draußen. Die ersten Christen haben genau unterschieden, wer gehört zu uns und wer nicht. Alle gläubig gewordenen, heißt es hier, waren beisammen. Das Wort zusammen bedeutet auf das eine hin sein, also auf eine Sache ausgerichtet. Sie hatten die gleiche Blickrichtung. Sie hatten ja Buße getan. Vielleicht haben sie vorher in 10 verschiedene Richtungen geschaut. Aber durch diese Buße, diese Umkehr, haben sie ihre Richtung auf eine einzige zentrale Person der Weltgeschichte gelenkt. Auf Jesus Christus. Und dadurch konnten sie eins sein, aus ihren unterschiedlichsten Hintergründen. Auch hier sitzen Leute. Da sitzt die Ärztin neben der Hausfrau und der Sozialhilfeempfänger neben dem Manager. Das ist in Gemeinde normal. Weil die Richtung dieselbe ist. Nicht die Vergangenheit, aber die Zukunft. Halleluja. Bei den Häuserverkäufen steht es hier in der Mehrzahl geschrieben. Es waren also die angesprochen, die mehrere Häuser oder Grundstücke besaßen. Es ging nicht um dein eigenes Haus, wo du mit deiner Familie lebst. Im Gegenteil. Wie wären denn die Hauskreise möglich gewesen, von denen wir nachher lesen? Die trafen sich hin und her in den Häusern. Wenn die keine Häuser hätten, ja, wäre es schwierig. Hohe Mietkosten. Nein, es ging hier ganz klar um Leute, die einen Überfluss an Eigentum hatten. Die mehrere Grundstücke hatten, mehrere Häuser hatten. Die wurden aufgerufen. Wenn du jemanden siehst in deiner Gemeinde, dem es schlecht geht, dann verkauf mal ein Grundstück. Gibt das Geld der Gemeindeleitung und sagt, die sollen das dorthin geben, wo die Not ist. Das war biblisch. Es waren Makler, es waren Großbesitzer. Und die waren gefordert. Nehmen wir dem Beispiel von Zachäus. Ich nehme das immer wieder gern, weil es so deutlich ist. Der war ja immer noch reich. Und durfte Christus nachfolgen. Jesus hatte nicht das Problem mit ihm. Er hätte gar nicht gewollt, dass er überhaupt irgendwas zurückgibt. Er hat keine Forderung gestellt. Er war lediglich mit ihm beim Essen zusammen. Und bei diesem Essen war dieser Matthäus so fröhlich, Levi, heißt er ja nachher, und sagte, ich gebe jetzt jedem das Vierfache zurück, den ich irgendwo überzogen habe. Und das ist die höchste Forderung des Gesetzes überhaupt, die bei schwersten Betrügereien normal nur kommen. Und er sagt, egal, wem ich leicht oder schwer betrüge, ihr kriegt alles Vierfache. Und die Hälfte von meinem Vermögen, die gebe ich auch noch den Armen. Und die haben sich alle gefreut. Und keiner hat gefragt, und was ist mit der anderen Hälfte? Matthäus, du musst arm und schwach und bloß sein. Zachäus. Er durfte behalten. Wisst ihr, heute haben wir ein Sozialsystem in Deutschland, das vieles abdeckt. Wir schimpfen oft genug drüber, aber wenn du hinguckst im Vergleich zu anderen Ländern, dann sieht's klasse aus. Wenn wir arbeitslos sind, wir verhungern nicht. Und wir kriegen Arbeitslosengeld und später sogar noch mal ein bisschen weniger, aber Arbeitslosenhilfe. Wir können jahrelang damit überleben. Sicher nicht den Standard halten, den wir vielleicht vorher gewohnt waren, aber wir können überleben. Uns geht es immer noch gut. Wir können glücklich sein, wenn Christus unser Zentrum ist. Ist es unser Wohlstand? Klar, haben wir ein Problem. Damals war das anders. Dieses Sozialsystem existierte in Israel nicht. Es gab lediglich die Großfamilie. Das war alles an Abdeckung, was es gab. Aber wenn jemand zur Witwe wurde und die Großfamilie nicht da war, kinderlos war, waren diese Leute eigentlich zum Tode verurteilt und versuchten über Betteln sich am Leben zu erhalten. Es war damals viel wichtiger, diese Stelle, als sie heute ist. Heute können wir Leute vielleicht aus Schuldenproblemen rausholen mit einer Gabe, aber damals war das existenziell, es ging um Leben und Tod. Und da hat die Gemeinde sehr drauf geachtet. Auch Gemeinden in Amerika zum Beispiel achten hierauf viel stärker, als wir das hier tun. Weil auch dort das Sozialsystem ganz schwach ist. Wir zahlen ja mehr als 10% an die Armen, ja, wenn du das genau überlegst. Wir zahlen Sozialversicherung für Krankenrenten, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung. Wir legen für all das Geld weg. Vielleicht brauchen wir es nie als Christen, weißt du, Herrn. Aber andere finanzieren wir damit. Im Alten Testament gab es sogar einen zweiten Zehnten und einen dritten Zehnten, der gegeben wurde. Ein Zehnter ging in den Tempel und ein anderer Zehnter ging an die Witwen und Waisen. Müssen wir alles wissen. Ja? Das ist heute nicht mehr ganz so ein Vonnöten. Aber es kann sein, dass wir in Deutschland da in Zukunft was mit zu tun haben werden. Mal abwarten. Betet für die sozialen Systeme. Dann können wir uns weiterhin auf Gemeindebau konzentrieren und auf Evangelisation in direkter Weise. Die Verse 46 und 47 beschreiben etwas über die beiden Versammlungsorte. Und das ist auch mein dritter und letzter Punkt. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel. Das frage ich nicht, wie oft ihr letzte Woche hier wart. Und jeden Tag, ja. Und brachen das Brot in den Häusern. Nahmen die Speise und mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ihr Lieben, hin und her in den Häusern war der erste Komplex des Gemeindelebens. Hin und her in den Häusern. Bei 3000 Bekehrungen haben wir 200 bis 300 Hauskreise gehabt in Jerusalem. Praktisch über Nacht. Wow. Das bedeutet, hunderte von Häusern in Jerusalem waren die ganze Woche über mit der Gegenwart Gottes erfüllt. Wir lesen nicht von einem wöchentlichen Treffen, sondern wir lesen von einer täglichen Gemeinschaft im Tempel und in den Häusern. Wie mag das ausgesehen haben? Ja, man wohnte halt nebenan. Wir haben jetzt so einen tollen Nachbarn, genau neben uns. Das ist ja hier der Thomas. Thomas Becker, oute dich. Ist nicht hier. Das ist schön, der wohnt genau nebenan, weißt du, der hat sich bekehrt jetzt vor ein paar Wochen und mit dem kann man wirklich hin und her in den Häusern Gemeinschaft haben. Wir besuchen uns mal, wir sagen mal Hallo, er ist im Hauskreis bei uns und das ist dann viel mehr als nur einmal die Woche sieht man sich halt. Es ist bei uns manchmal nicht so leicht, weil wir wohnen weiter auseinander als die in Jerusalem. Die hatten wirklich in einer Straße dann da 20 Bekehrte und dann war das klar, da hat man sich halt getroffen, weißt du, beim Einkaufen hat man sich begegnet, hat man zusammen mit aufs Karten gespielt oder eine Gebetszeit gehabt, das war alles nicht so schwierig. Sie brachen das Brot zu Hause gemäß dem jeweiligen Hause. Das bedeutet, sie trafen sich gemäß ihres günstigsten Zeitplanes. Das kann morgens gewesen sein, mittags oder abends. Es war nicht so krass wie heute, ja. 19.30 Uhr oder 20 Uhr Hauskreis. Sondern man guckt halt, wie kommt man gut zusammen. Ja? Die Hausfrauen haben sich vielleicht dann morgens getroffen und die Herren vielleicht abends nochmal, wie es ging. Sie brachen das Brot eben gemäß dem jeweiligen Haus, das ist auch wichtig. Hier wurde der Hausherr auch geachtet. Er war der, der die Art und Weise auch vorgab, wie es im Haus vor sich ging. Ja, das war nicht so ein Schema F für alles, sondern es war sehr individuell unterschiedlich, natürlich in einem Geist. Und dann war der Tempel da, das große religiöse Gebäude der damaligen Juden. Und sie kamen nach der Gewohnheit dort zusammen, um zu beten. Das war keine Frage. Hier gab es Gebetsversammlungen. Große Gebetsversammlung. Hier gab es auch Lehrversammlung. Gott wohnt ja nicht in Häusern aus Stein. Wenn wir heute vom Tempel Christi sprechen oder vom Haus Gottes, dann ist es nicht hier das Gebäude, so schön wie das sein mag. Es ist unser Leib. Christus sagt, dass wir alle kleine Backsteine sind. Hast du da je drüber nachgedacht? Wir sind kleine Backsteine, die zusammen ein Haus bauen. Ein geistliches Haus, das kraftvoll ist. Das ist ja nur eins von, was weiß ich, über 10 Bildern, die Christus gegeben hat für die Gemeinde. Ein anderes ist eben der Leib. Vielleicht bist du Niere, vielleicht bist du rechter Daumen, keine Ahnung. Faktisch ist, das eine ohne das andere kann eigentlich nicht auskommen. Und wenn du aus so einem Backsteinhaus so eine ganze Reihe einfach mal raushaust, was passiert? Es kracht zusammen, genau. Insofern ist es eine Abhängigkeit gegeben voneinander. Und Christus will, dass wir voneinander abhängig sind. Er will, dass wir mündig sind zum einen, geistlich durchblicken können, aber zum anderen auch, dass wir uns bewusst voneinander abhängig machen. Weil Christus in uns lebt. Und dadurch Korrektur möglich ist. Ansonsten kann sich alles Mögliche entwickeln, was dann vielleicht geistlich ausschaut, aber nicht allzu geistlich mehr ist. Bis zu 8000 Personen gingen in den Vorhof dieses Tempels Salomo. Das war die große Festversammlung in Jerusalem. Offensichtlich war das Leben der ersten Christen überhaupt nicht fade oder langweilig. Wie sonst kam es wohl, dass sie beim ganzen Volk angesehen waren. Und täglich, beachte, täglich sich Menschen bekehrt haben. Welche Gemeinde, welche Kirche wünscht sich das nicht, dass jeden Tag neue Leute hineinkommen? Wow, das ist doch Perspektive. Wir haben fast jeden Sonntag neue Leute hier sitzen. Das ist klasse. Aber es ist erstmal nur ein Tag von sieben. Wie schön ist es, wenn in den Hauskreisen das passiert. Jede Woche kommen ein, zwei neue Leute einfach mal in den Hauskreis. Er muss dann halt alle zwei, drei Monate geteilt werden, aber das ist ja nicht schlimm. Auf die Weise ist ein dynamisches Wachstum möglich. Ja? Und Gemeinschaft wächst. Wenn ich das zusammenfassen soll, dann würde ich sagen, wir haben heute hier gesehen, dass es Kriterien gibt, die die Gemeinde zum Zentrum der Kraft Gottes werden lassen. Und dass jeder Einzelne von uns Einfluss hat darauf, welche Dimension die Kraft Gottes erreicht, die durch unsere Gemeinden hier fließt. Jeder Einzelne. Wir haben längst erkannt, dass der Pastor das nicht ist, der das steuern kann. Er ist nur ein Christ von vielen. Er hat zwar eine Leitungsfunktion, aber er kann nur das leiten, was sich leiten lässt. Der Heilige Geist kann nur den leiten, der sich leiten lässt. Er kann der größte Leiter der Welt sein. Wenn ich mich nicht leiten lasse, dann ist eben nicht. Wir haben uns die vier beständigen Gewohnheiten der Gemeinde angeschaut. Wir haben uns die geistliche Atmosphäre in Gemeinde angeschaut, wie sie sein kann und sein soll. Und die beiden Versammlungsorte haben wir uns angeschaut. Ich möchte besonders auf den Hauskreis aufmerksam machen. Christen, die sich davor drücken, tun sich selbst den schlimmsten Dienst. Manchmal habe ich das Gefühl, sie denken, sie beleidigen mich oder sie tun irgendwas, was mir nicht gefällt. Das stimmt. Es beleidigt mich und es gefällt mir auch nicht, wenn jemand nicht im Hauskreis ist. Weil ich weiß, was sie sich nehmen damit. Ich mag, dass wir Christen haben, die mündig sind, die sich entwickeln, die in diese Brutkammer für Leiterschaft hineingelegt werden und sich entwickeln und kraftvoll werden, sich korrigieren lassen. Ihr Lieben, das ist manchmal das größere Problem. Wir sind manchmal viel zu ermutigt und viel zu wenig korrigiert. Da muss jemand sein, der uns was sagen darf, der in unser Leben hineinsprechen darf. Und dann wird es richtig und wird es gut. Gott hat es offenbar gefallen, dass es ganz klar war, wer als Mitglied hinzukam. Seid ihr noch bei mir? Gott hat es gefallen, dass es klar war, wer als Mitglied hinzukam. Es hat ihm offenbar gefallen, dass sie in Apostellehre, in der Gemeinschaft, in Brotbrechen und in den Gebeten permanent blieben. Es hat ihm gefallen. Es hat ihm gefallen, dass Ehrfurcht, Wunder und Zeichen geschahen. Und ihm hat das Sozialverhalten der Gemeinde untereinander gefallen. Heute kam jemand zu mir und sagte, Mensch, ich bin so froh. Nein, es kam nicht zu mir. Ich habe einen Brief geschrieben, eine E-Mail von jemandem heute Morgen. Ja, morgens kriegt man schon E-Mails. Und da stand dann drin, ich hatte so ein Problem finanziell dort und dort. Und dann kam ich in der Gebetsnacht und da lag ein Kuvert auf meinem Platz. Und da war genau die Summe drin, die ich brauchte, um meine MKW-Nachzahlung zu zahlen, wo ich nicht wusste, wo sie hergehen soll. Das ist Gemeinde, oder? Amen. Amen. Und wenn wir so Gemeinde sind, dass wir hören und fragen, Herr, was ist mein Job heute? Was willst du, dass ich tue? Und dann sagt er, gib mal 100 Euro dahin oder 1000 Euro dahin an die Person, an die Familie. Und das machst du. Du wirst sehen, Saat und Ernte funktioniert. Halleluja. Klaus hat einiges gesagt. Mein Buch sagt auch was drüber. Also könnt's schon bestellen. Thalia in Limburg könnt ihr bestellen. hoffe, machen ganz viele von euch Gebrauch von, dass auch das Buch wirklich in Limburg groß aufgelegt wird. Ihm hat es gefallen, dass sie sich im Tempel zu den großen Gottesdiensten trafen, wie hier heute, unser Tempelgottesdienst. Aber auch die Häuser für Christus erobert wurden. Haus für Haus für Haus. Da gibt es ja richtige Haus-zu-Haus-Strategien. Am besten in Waldhausen ist jetzt ein Hauskreis. Und da sollten vielleicht 30 sein. In Waldhausen. Ja, damit der Ort abgedeckt worden ist. Die Reformation hat es uns doch vorgemacht. Die Katholiken haben es uns doch vorgemacht. An jedem Ort eine Gemeinde. Preis dem Herrn. Aber noch besser, in jedem Ort viele Häuser, die besetzt sind vom Heiligen Geist, durch die Christus einfach in die Ortschaft hineinstrahlt. Halleluja. Wieso sagten die sonst, ihr habt ganz Jerusalem mit eurer Lehre erfasst? Das war der Vorwurf. Oh, lasst uns so einen Vorwurf hören. Ihr habt ganz hart einmal mit eurer Lehre erfasst, den ganzen Landkreis. Ja, Amen. So soll das sein. Ihr Lieben, als sie aber das hörten, das war der Anfang der Stelle von vorhin. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf dem Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ich habe den großen Vorteil, nicht zu wissen, wer hier so alles sitzt. Einige von ihnen habe ich noch nie gesehen, andere nur flüchtig. Deswegen wage ich mich jetzt, diese Frage zu stellen. Tut Buße. Ich denke, es ist mehr die Antwort als die Frage, die ich hier stellen will. Tut Buße. Kehrt um. Es hat viel mit Charakter zu tun und mit Größe, so eine Entscheidung überhaupt zu treffen. Und es ist gut möglich, dass Sie sagen, für diese Entscheidung brauche ich Zeit. Die ist heute nicht dran. Ich habe hier was gehört, das muss ich wirklich erstmal verdauen. Und das braucht Zeit. Aber vielleicht haben Sie das auch schon mal gehört. Vielleicht haben Sie auch diesen Weg schon mal eingeschlagen und sind wieder zurückgegangen. Und merken, es war die größte Katastrophe Ihres Lebens. Dort wieder wegzugehen, wo Sicherheit war. Vielleicht hören Sie es heute das erste Mal und sagen: Mensch, ich bin Kirchenmitglied schon lange Zeit, ich bin vielleicht sogar im Vorständen drin, aber was ich hier gehört habe, ist anders. Ich habe hier gehört, dass ich tatsächlich eine Beziehung mit Christus haben kann, dass ich Christus erleben kann als einen lebendigen, kraftvollen Gott, der persönlich interessiert ist an meinem Leben. Und ich will damit nicht länger warten. Mit der Taufe möchte ich Ihnen empfehlen, zu warten. Wir werden heute niemanden taufen, der nicht hier jetzt in Weiß auch vorbereitet sitzt. Aber ich möchte die Gelegenheit geben, eine Entscheidung zu treffen für Christus als Retter. Und ich möchte, dass wir dazu alle aufstehen. Ich weiß, die meisten haben diese Entscheidung getroffen. Und ich möchte auch jetzt nicht fragen, wer wird jetzt das tun? Ich möchte ein Gebet sprechen von hier vorne, wo jeder die Gelegenheit hat, es nachzusprechen. Bitte, das ist kein Zauberspruch. Das Nachsprechen alleine bringt Ihnen überhaupt nichts. Aber wenn Sie es ernst meinen und ehrlich meinen und sagen, ich mache dieses Gebet jetzt zu meinem Gebet, ich spreche das auch laut mit und ich meine das ernst, dann wird dieses Gebet der Anfang einer großen Veränderung in Ihrem Leben sein, die Sie nie bereuen werden. Ich habe es vor 16 Jahren gebetet, mit 20 Jahren, ich war 20 Jahre alt. Und ich darf sagen, in 16 Jahren, es gab keine Stunde in meinem Leben, wo ich das hätte rückgängig machen wollen. Keine Stunde. Guckt mir in die Augen. Ich meine das genauso, wie ich das sage. Und ich weiß, mit Christus zu leben, ist mit Abstand das Größte, was auf diesem Planeten erlebbar ist. Und deswegen möchte ich das jetzt beten. Und bitte machen Sie sich eins, wenn das Ihr Gebet sein soll, und sprechen Sie es mit. Und ihr, die es schon gebetet habt, macht es denen vielleicht ein bisschen leichter. Und lasst uns das alle zusammen sprechen. Dieses Gebet kann man mehrfach sprechen. Das ist gar kein Fehler, im Gegenteil. Es ist ein Bewusstmachen der Entscheidung, die für mich wichtig war. Sprecht mir nach. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich habe verstanden. Du bist wirklich Herr. Und ich will, dass du mein Herr bist. Ich weiß, dass Sünde zwischen uns steht. Fehler, die ich gemacht habe. Herr, sie tun mir leid. Du bist für mich gestorben, um diese Fehler wegzutun. Und ich bitte dich darum. Vergib mir meine Schuld, Herr. Und mach den Weg frei für mich. Den Weg zum Vater im Himmel. Ich will hier auf dieser Erde dein Diener sein. Dein Kind und dein Freund. Und ich möchte, dass dieser Tag mein Leben verändert. Ich schaff's allein nicht. Aber ich habe erkannt, mit dir ist alles möglich. Und darum lege ich mein Leben jetzt in deine Hände. Und bitte dich, sei du mein Herr, Jesus. Führe mich von dieser Stunde an. Hilf mir. Rette mich, Herr. Ich brauche dich. Herr, und dein Wort sagt, dass ich gerettet bin, weil ich dich gebeten habe. Und ich danke dir dafür, Herr, dass nicht nur ewiges Leben mir gehört, sondern schon hier in dieser Zeit du mein Versorger bist, du mein Helfer bist und du mein König bist. Ich will dir dienen mit allem, was ich bin und allem, was ich habe. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Oh, es war gut.
Liebe Hörerin, liebe Hörer dieser Kassette. Mein Name ist Bernd Carsten Trümper. Ich bin Pastor der Freien Christengemeinde Hadamar. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme zu hören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus zu begegnen und ein Kind Gottes zu werden. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können, durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr alleine. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu. Er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder in dessen Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, einige tolle Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich bin ein Sünder und ich brauche Vergebung. Bitte vergib mir meine Schuld. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt in dir, Herr Jesus, gerechtfertigt vor dem Vater im Himmel stehen kann und sein Kind geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Zunächst suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie in oder um Hadamar wohnen, kommen Sie doch gerne zur Freien Christengemeinde. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Außerdem lesen Sie jeden Tag die Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Und schließlich sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel. Oder auch durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5, 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die Nummer 06432 98174 oder auch gerne eine E-Mail an info@fcgh.de. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr. Ein spezieller Jugendgottesdienst findet für Junge und Junggebliebene samstags abends im Gemeindezentrum statt. Sie finden uns in Hadamar am Neumarkt 13. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie die Möglichkeit haben, mit einem Computer ins Internet zu gehen, schauen Sie sich bitte unbedingt folgende Homepage an: www.fcgh.de. Dort finden Sie weitere Informationen und Bilder unserer Gemeinde und jeweils das aktuelle Monatsprogramm mit allen Terminen und zahlreichen Hintergrundinfos. Auch Predigten stehen als Audiomitschnitt zum kostenlosen Download bereit. Sie werden begeistert sein. Also schauen Sie mal vorbei unter www.fcgh.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen. Herzlichst Ihr Bernd Carsten Trümper.